2. Mose 3, 1 bis 15. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes, ein weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen. Danke, dass Sie heute meine etwas krächzige Stimme ertragen. Nächste Woche muss ich viel schweigen und dann wird es allmählich wieder etwas besser werden. Es ist einfach eine Frage der Stimmschonung. Es liegt noch nicht lange zurück. Im Januar 2019, da machte ein damaliger Parteivorsitzender durch ein Interview in der Bild-Zeitung kleine Schlagzeilen, in dem er begründete, warum er nicht an Gott glauben könne. Er habe wörtlich wohl zu viele Philosophen gelesen, um im eigentlichen Sinne glauben zu können. Und damit meinte er Glauben an den Gott der Bibel. Die Botschaft war: Leute, ich bin leider philosophisch zu belesen, um an einen persönlichen Gott zu glauben. Ich denke, es war wohl kein Zufall, dass dieser Ausspruch ausgerechnet gegenüber der Bild-Zeitung fiel, weil die ja nun bekannt ist für ihren intellektuellen Anspruch und für ihr philosophisches Niveau. Schließlich ist die Bild-Zeitung ja auch die Quelle, aus der sich viele Deutsche alle Morgen am Kiosk und in der Straßenbahn über die neueste Interpretation von Aristoteles und Plato und Immanuel Kant orientieren lassen. Alles in der Bild-Zeitung. Nun, wenn wir diese dünne Stimme hier überhaupt zitieren von diesem damaligen Parteivorsitzenden, der dann auch irgendwann nochmal Minister wurde, dann deshalb, weil sich in dieser Selbstgefälligkeit eine Naivität zeigt, die von vielen Zeitgenossen geteilt wird, auch wenn sie nicht so selbstgefällig sind. Nämlich, dass man meint, sich Gott mit einem platten Spruch vom Halse halten zu können und ihn damit loswerden. Andere haben diese Selbstgefälligkeit durch Aggressivität ersetzt, wie etwa Karl Marx. 1844 in seiner Religionskritik, da schreibt Marx, Zitat, ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als abhängiges Wesen. Ich lebe aber vollständig von der Gnade eines anderen, wenn ich ihm nicht nur die Unterhaltung meines Lebens verdanke, sondern wenn er außerdem noch mein Leben geschaffen hat. Und das kann nicht sein. Also sie alle hoffen, mit ihrer schlichten Leugnung könnten sie Gott aus ihrem Leben heraushalten, sodass man nicht mehr mit ihm rechnen müsste und einfach leben kann, wie man will. Aber erinnert uns das nicht an die kleinen Kinder, wenn sie Verstecken spielen? Sie haben das bestimmt schon gesehen, wenn sie Enkel haben oder Kinder. Die knien sich irgendwo in eine Ecke, halten sich die Augen zu und sagen, du findest mich nicht, du findest mich nicht. Und so halten auch diese Strategen, die ich zitiert habe, sich die Augen zu. Aber Gott ist da. Und unser Predigttext heute Morgen begegnet solcher Naivität mit einem Realitätscheck. Unser Predigttext ist wie eine Urkunde, die Gott in dieses zweite Buch Mose hineingefügt hat. Und in dieser Urkunde dokumentiert Gott seine persönliche Anwesenheit in dieser Welt. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, schlagen Sie das unbedingt mit auf, 2. Mose 3. Jeder Mensch, dem sein Schicksal lieb ist, wäre gut beraten, sich mit dieser Urkunde auseinanderzusetzen, solange er noch Zeit dazu hat. Aufgezeichnet wurde sie von einem Augenzeugen, der an dieser Szene damals beteiligt war, der sie miterlebt hat, nämlich Mose. Und wir hatten ja zuletzt gesehen, Sie erinnern sich, dass Mose in seiner ägyptischen Eliteausbildung ganz gründlich mit Schreibkunst, Sprachen, auch Vertragswesen befasst war. Und das Ereignis, was wir hier haben, in 2. Mose 3, das trug sich nicht etwa in einem Kloster zu, nicht in einem religiös vorbereiteten Rahmen, sondern mitten im Alltagsgeschäft eines Schafhirten, der Mose ja inzwischen geworden war. Und so beginnt auch dieser Text. 2. Mose 3, Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Nun gibt es verschiedene Thesen zur Geografie, wo genau das gewesen sein soll. Ursprünglich ging man von der Sinai-Halbinsel aus. Andere favorisieren inzwischen ein Gebiet in Saudi-Arabien. Da gibt es auch ganz interessante Argumente dazu. Unser Text macht keine genauen Angaben, weil der genaue Ort nicht entscheidend ist. Aber wichtig ist dieser Berg Gottes, von dem hier die Rede ist. Dieser Berg Gottes, zu dem Mose einige Kapitel später nochmal zurückkehren wird. Später war dieser Berg Gottes bekannt als Horeb, so steht es hier auch. Und deshalb kann dieser Text ihn in der Rückschau schon jetzt so benennen. Wie ist Mose hierher gekommen? Im letzten Kapitel hatten wir ja davon erfahren, wie er in dieses Gebiet des Priesters Midian flüchten musste. Sie wissen, sein Volk Israel in Ägypten, sie werden dem Pharao zu groß, Pharao will es auslöschen durch das Töten der israelischen Jungs, wenn sie geboren werden. Aber Mose kann dem Kindermord entkommen. Wir hatten das gesehen durch eine Adoption einer der Töchter des Pharaos. Und so wächst er auf als Ägypter. Er durchläuft die Eliteschule im ägyptischen Bildungssystem. Als junger Erwachsener drängt es ihn dann, sich bewusst auf die Seite seines Volkes zu stellen, das inzwischen von den Ägyptern versklavt wurde. Und Mose will, als er fertig ist, seine Leute verteidigen. Und dann verstrickt er sich in diesen Totschlag an einem Ägypter, muss nach Midian flüchten, wo er beim Priester von Midian eben nicht nur eine Bleibe findet, sondern auch eine Ehefrau und eben diese Arbeit als Schafhirte. Und bestimmt hat Mose sich oft gefragt, was soll ich hier? Was soll ich hier in Midian? Warum lässt Gott das zu, dass ich auf diesem Abstellgleis warten muss? Was Mose nicht ahnt, das alles ist die Vorbereitung für seine Lebensaufgabe. Dass er nämlich, und das kommt jetzt in dieser Szene, zu einem Dienst berufen wird, der ihm weltgeschichtliche Bedeutung verschaffen wird. Und da ist er schon 80 Jahre alt. Wir Deutschen denken da unwillkürlich an den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, der sein Amt im Alter von 73 Jahren antrat. Das war 1949 und der dieses Amt dann fast 15 Jahre lang ausübte. Das war die mosaische Dimension. Von Mose stammt also diese Urkunde. Sie halten die in den Händen, wenn Sie in Ihrer Bibel lesen. Und Mose ist nicht nur Zeuge dieses Geschehens, sondern er ist höchstwahrscheinlich auch der Chronist, der diese Urkunde erstmals schriftlich aufgezeichnet hat. Und Sie werden jetzt sehen, in diesen Zeilen, da offenbart Gott sich in einer Klarheit, in einer Differenzierung, wie das die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Auch Abraham, Isaak und Jakob nicht. Und darum ist dieser Text für uns so wichtig. Selbst wenn wir auf den ersten Blick davon natürlich nicht so direkt betroffen sind wie Mose, aber vielleicht doch enger betroffen, als es zunächst den Anschein hat. Das sagt übrigens auch der Hebräerbrief im 11. Kapitel im Neuen Testament. Der erinnert an Moses Werdegang und macht deutlich, wir glauben an denselben Gott wie Mose. Und auch für Mose war der Glaube manchmal schwer. Von Mose heißt es in Hebräer 11, 27, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Auch Mose hatte damit zu kämpfen, dass er Gott nicht wirklich direkt sehen konnte, wie er sich das gewünscht hätte. Und das heißt doch, obwohl Mose diese besondere Aufgabe von Gott bekam und obwohl Mose in einer ganz spezifischen persönlichen Verbundenheit mit Gott war, stand Mose uns andererseits in vielerlei Hinsicht sehr nahe. Und das Wichtigste ist, er hatte es mit demselben Gott zu tun wie du und ich. Und deshalb lohnt es sich für uns, diesen besonderen Moment in der Geschichte genau zu studieren, den 2. Mose 3 festhält. Heute Morgen. Und darum formulieren wir die Überschrift bewusst, ganz persönlich, in der zweiten Person Singular, wenn Gott dich ruft. Das ist der Titel heute. Wenn Gott dich ruft. Und wenn Gott dich ruft, dann sehen wir drei Dinge. Erstens, wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Sie haben gesehen, die Initiative geht von Gott aus. Mose hatte damit nicht rechnen können. Mose war darauf nicht vorbereitet. Und das Erste, was Mose in dieser Situation aufstört, ist dieser brennende Busch. Das ist kein natürliches Phänomen. Das ist kein Waldbrand, denn der Busch verbrennt nicht. Und er sieht das sofort. Und Mose will der Sache auf den Grund gehen, das ist seine große Stärke. Vers 3, er sprach, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen. Was ist da eigentlich los? Und zu diesem Zeitpunkt weiß der Leser schon, wer hinter dem Phänomen steckt. Vers 2, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme. Der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Der Engel des Herrn steht für Gott selbst. Gott, der ja in seiner vollen Person für uns sterbliche Menschen noch unsichtbar ist. Wir könnten das gar nicht ertragen. Aber in dieser Gestalt des Engels, des Herrn, findet Gott einen Weg, mit uns Menschen zu kommunizieren, sodass sie wie Mose etwas von Gott zu hören, etwas von Gott zu sehen bekommen. Und diese Identität zwischen Gott selbst und diesem Engel des Herrn wird auch deutlich, schauen Sie weiter, wenn es dann in Vers 4 heißt, als aber der Herr sah, dass er hinging. Also in Vers 2 ist es der Engel und in Vers 4 heißt es der Herr sah. Also da ist eine Identität, Gott rief ihn aus dem Busch. Und wenn man dann die Linie zum Neuen Testament auszieht, dann kann man sagen, dieser Engel des Herrn ist quasi eine Vorschattung darauf, dass Gott selbst in seinem Sohn wirklich Mensch wird. Dass Gott selbst in seinem Sohn wirklich Mensch wird, den man hören konnte, den man sehen konnte, den man anfassen konnte. Und deswegen sagt Johannes auch in seinem Evangelium, Kapitel 1, 18, niemand hat Gott je gesehen, aber der Eingeborene, der Sohn, der hat ihn uns verkündigt. Da macht Gott sich greifbar, anfassbar, sichtbar. Und bei Mose hier hat Gott noch dieses Feuer benutzt, das war damals häufig. Gott hat häufig Feuer gebraucht, um ein Symbol zu setzen für seine Majestät. Und noch im Neuen Testament ist Feuer dann oft ein Bild für Gottes Gericht. Aber das gab es schon vor Mose. Also 1. Mose 15 bei Abraham, da macht Abraham ein Opfer und Gott besiegelt das, indem er eine Feuerflamme schickt. 1. Mose 15, 17 bis 18. Oder denken Sie dann einige Kapitel nach unserem Kapitel, da kommen wir in ein paar Wochen hin, also irgendwann im neuen Jahr, diese Feuersäule, mit der Gott seine Gegenwart bei der Wüstenwanderung dokumentiert, wo es heißt, 2. Mose 13, der Herr zog vor ihnen her bei Nacht in der Feuersäule. Wieder das Feuer. Oder bevor dann Gott seine 10 Gebote offenbart, am Horeb, dann sind sie wieder an diesem Berg. Da dokumentiert er seine Gegenwart mit Rauch und Feuer. Gott zeigt seine Majestät. Und die spannende Frage ist, wie viel hatte Mose bis dahin schon von Gott erkannt? In Vers 6 steht ja, dass Gott sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also Gott sagt, pass auf Mose. Ich bin genau dieselbe Person, die dein Volk nach Ägypten geführt hat. Ich bin derselbe, wie der Abraham berufen hat. Ich bin derselbe, für den schließlich auch Josef das Volk nach Ägypten gebracht hat. Ich bin dieser Gott, der seine Zuverlässigkeit und seine Macht in eurer Geschichte immer wieder bewiesen hat. Also was wusste Mose? Mose wusste, das ist der wahre Gott. Das ist der Gott, der Noah durch die Fluten bewahrt hat. Das ist der allmächtige Schöpfer, dem die ganze Welt ihre Existenz verdankt. Und Mose wusste noch mehr, das war auch der Gott, den die hebräischen Hebammen, also vor 80 Jahren etwa, als Mose im Begriff war, geboren zu werden, dieser Gott, den die hebräischen Hebammen mehr geehrt haben als den ägyptischen Pharao. Das ist der Gott, dessen Schutz die hebräischen Hebammen besonders erfahren durften, weil sie ihn ehrten und fürchteten. Dieser Gott ist es. Und das alles muss Mose gewusst haben. Unser Gott ist der wahre Gott, er ist der allmächtige Schöpfergott, er ist vertrauenswürdig, er ist ernster zu nehmen als alle anderen Mächte. Das wusste er. Und jetzt? Jetzt in dieser besonderen Stunde, die wir heute noch einmal nacherleben dürfen, da fügt Gott der Selbstoffenbarung seiner Person und seines Wesens ein weiteres Kapitel hinzu. Und schauen Sie, was Gott in Vers 5 sagt. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Und sie merken die Spannung hier. Ja, obwohl Gott den Mose einerseits zu sich ruft, Mose, Mose, in seine Nähe, beschreibt er zugleich eine Grenze. Man kann Gott nicht so einfach nahen. So als könnten wir gefahrlos mit Gott auf Augenhöhe kommunizieren. Gott ist nahe und ferne zugleich. Das war ja im Feuer schon symbolisch angedeutet. Mose wird später schreiben, 5. Mose 4, 24, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. 5. Mose 4, 24. Und Gott benennt diese Majestät jetzt selbst mit einem Wort, das bis dahin so gut wie gar nicht vorkam, nur beim Sabbat. Aber von jetzt an wird es allein in 2. Mose 100-mal auftauchen. Und wissen Sie, welches Wort das ist? Heilig. Heilig, in seinen verschiedenen hebräischen Formen. Kadosh, Kodesh, Kadash, heilig. Der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Warum? Weil Gott hier ist, nicht wegen des Landes. Pass auf, wo Gott präsent ist, da ist ein heiliger Raum. Weil Gott radikal verschieden ist, weil Gott völlig rein ist. Das hatten auch die Jünger gemerkt, als sie immer mehr begriffen, wer Jesus ist. Und denken wir zum Beispiel an die Sturmstillung in Markus 4. und sie merken, ihm gehorchen Wind und Wellen. Und dann steht hier in Markus 4, Vers 41, sie fürchteten sich sehr und sprachen, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und R.C. Sproul schreibt dazu, in der Macht Jesu begegnete ihnen etwas, das sie noch mehr fürchteten als die Naturgewalten. Sie erkannten plötzlich, dass sie in der Gegenwart des Heiligen standen. Es ist eine Sache, bei einem Erdbeben oder Seebeben ums Leben zu kommen. Aber es ist etwas anderes, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wissen Sie, diese Ahnung von Gottes Heiligkeit beginnt da, wo ein sündiger, endlicher Mensch merkt, wie überlegen Jesus ist, wie fremd Jesus auch in gewisser Weise ist. Und dass wir ihm trotzdem nicht entkommen können. Dass Jesus unserem Leben gegenüber einen Anspruch erhebt, dass er der Richter ist, der das letzte Wort über unser Leben steht, sprich, er ist heilig. Und darum können wir uns diesem Gott auch nicht einfach nähern, sondern wir können ihm uns nähern nur zu den von ihm benannten Bedingungen. Deswegen sagt er hier auch, Mose, zieh die Schuhe aus. Damit zeigt Mose seine Ehrfurcht, auch seine Unterordnung. Und später, wissen Sie, da mussten die Priester, bevor sie ihren Dienst tun konnten, auch bestimmte Waschungen machen. Das hatte nichts Magisches, sondern das war symbolisch. Und diese Symbolik zieht sich bis in das Wasser der Taufe hinein, die deutlich macht, wir können nicht einfach so vor Gott erscheinen. Wir brauchen seine Reinigung. Wer dem wahren Gott begegnet, der versteht, dass es weder harmlos noch selbstverständlich ist, mit diesem Gott umzugehen. Der bekommt Ehrfurcht vor seiner Vollkommenheit und vor seiner Heiligkeit. Und so sehen wir das hier auch bei Mose, denn am Ende von Vers 6 heißt es, Mose verhüllte sein Angesicht. Aber er merkt zugleich, dass er sich diesem Ruf nicht entziehen kann. Vers 4, Mose, Mose, und Mose sagt, hier bin ich. Und weißt du, dieser Gott, dieser heilige Gott hat bis heute nicht aufgehört, seine Menschen zu sich zu rufen. Das reicht bis in unsere Zeit. Das reicht über alle Grenzen hinweg, wenn Jesus in seinem Heilandsruf sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gottes Ruf tönt immer noch sehr laut durch unser Land. Und jetzt könnten viele von uns ihre persönliche Geschichte erzählen, wie dieser Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der den Mose angerufen hat, 3500 Jahre später uns gerufen hat. Mich hat er zum Beispiel gerufen durch meine Eltern, die mir früh von diesem Gott etwas gesagt haben, die mir geholfen haben zu verstehen, Schritt für Schritt, es ist ein heiliger Gott und ich brauche Jesus als meinen Heiland. Und ich bin dankbar, dass Gott mich früh in meinem Leben gerufen hat, aber manchen ruft Gott erst sehr spät, wie diese 92-jährige Mexikanerin, von der ich erfuhr. Sie lebt in Mexico City und sie hat sich mit 92 Jahren zu Jesus bekehrt. Gott hat sie dort gerufen. Sie bekamen Kontakt zu einer Grace Christian Church und sie hat einfach die Predigten gehört. Wie vielleicht jetzt mancher diese Predigt hört. Und unter diesen Predigten hat sie gemerkt, meine ganze Kirchlichkeit, die mich so mein Leben lang begleitet hat, die genügt nicht, so ein bisschen religiöse Praxis. Ich brauche Jesus. Und dann hat sie gesagt, ich wusste, dass ich ein Sünder bin und dass ich eigentlich den Tod und die Verlorenheit verdient habe, weil ich Gott nicht geehrt habe. Aber Jesus, Jesus allein kann mich retten. Und dann bat ich Jesus, mir meine Schuld zu vergeben. Und ich begann erst richtig, ihn zu kennen. Und jetzt lebe ich mit Frieden und Getrostheit, weil ich weiß, dass ich auf ewig bei ihm sein werde. Diese alte Glaubensschwester hat er mit 92 in Mexico City gerufen. Und wir beten dafür, dass dieser heilige Gott auch durch unsere BEG hier in Mellendorf ruft. Dass er auch uns alle gebraucht, damit Zeitgenossen, die ihn noch nicht persönlich kennen, seinen Ruf hören. Mose, Mose, Natascha, Natascha, Friedrich, Friedrich, Gott ruft dich. Und wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Und dann zeigt er auch, dass wir einen besonderen Schutz brauchen, um vor ihm bestehen zu können. Jonathan Edwards war wohl der große Prediger einer Erweckung in Amerika im 18. Jahrhundert. Und wie das häufig bei solchen Erweckungen ist, gab es auch viele Scheinbekehrung, Leute, die einfach so mitgeschwommen sind. Und Jonathan Edwards hat später gesagt, dass man eine Scheinbekehrung oft woran erkennen kann, dass diese Menschen keinerlei Ahnung von Gottes Majestät haben, dass sie keinerlei ehrfürchtiges Erschrecken vor diesem Gott kennen, dass das alles so vertraut ist und easy. Ich hörte von einem Mann, der sich immer so seiner lockeren Frömmigkeit rühmte, wie nah er doch bei Gott sei. Und wenn ich morgen beim Rasieren bin, dann kommt der Herr ins Badezimmer und legt den Arm um mich. Und einer, der das hörte, sagte, pass auf, wenn du dann einfach locker weiter rasieren kannst, ohne innezuhalten, dann ist der da gekommen ist, bestimmt nicht der Herr gewesen. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Aber dann zeigt Gott dem Mose ein zweites. Diese Majestät hat nichts von Kälte oder abweisender Ungerührtheit. Und das sehen wir jetzt ab Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin. Das ist das Zweite. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er sein Mitleid. Dann zeigt er nicht nur seine Majestät, sondern dann zeigt er sein Mitleid. Weißt du, Gott geht an der Not seiner Leute niemals ungerührt vorbei. Gott überhört niemals die Klagen seiner Leute, was nicht bedeutet, dass wir seine Wegführung immer verstehen, was nicht bedeutet, dass wir sein Timing immer verstehen, wahrlich nicht. Schauen Sie Mose selbst. Der befindet sich jetzt etwa 40 Jahre in Midian, vermutlich auf dem Abstellgleis. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Und für den scheint Moses Führung in dem Moment überhaupt keinen Sinn zu machen. Und genauso sein ganzes Volk. Diese starken Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte, den Vorfahren, und die sie sich ja fleißig weiter überliefert haben. Aber das lag lange zurück. Und der Alltag jetzt war Sklaverei und Unterdrückung. Und trotzdem hatte Gott nichts übersehen, Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und mehr noch, das ist eine wunderbare Formulierung, ich habe ihre Leiden erkannt. Da steht wörtlich, ich habe ihren Schmerz gefühlt. So können Sie das übersetzen. Ich habe ihren Schmerz gefühlt. Gott sagt, du, ich kenne deine Traurigkeit. Ich kenne deine Sorge von innen. Der heilige, vollkommene Gott, das musst du wissen, ist ein mitleidender Gott. Das betont er immer wieder. Jesaja 63, Vers 9. Da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, bei all ihrer Bedrängnis meines Volkes war er auch bedrängt, sagt Jesaja. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Hebräerbrief schreibt dann im Neuen Testament über Jesus, wir haben nicht etwa einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht ist, wie wir, nur ohne Sünde. Aber Jesus leidet mit uns mit, sagt der Hebräerbrief. Jesus versteht, was das bedeutet, angefochten zu sein. Jesus versteht, was das heißt, unter Druck zu sein. Er leidet mit. Und denken Sie an Jesaja 53. Wo der Prophet über den Messias sagt, er war der allerverachteste und unwerteste und voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Er hat's mitgefühlt. Er weiß das. Gott leidet mit seinen Kindern mit. Und Gott greift spürbar ein, wenn die rechte Zeit da ist, Vers 8. Er sagt, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie dann herausführe in das Land, das ich ihnen versprochen habe. Dieses Wort herniedergefahren, da sagt Gott, ich bin nah an den Vorgang rangegangen. Und passt auf, Leute, ich werde jetzt so eingreifen, dass ihr es spüren werdet. Und dann wiederholt Gott nochmal sein Motiv in Vers 9, was er schon in Vers 7 gesagt hat. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Das ist Gottes Mitleiden mit der Not seines Volkes, mit deiner Not. Und Mose kannte mit Sicherheit diesen traurigen Zwischenfall aus der Geschichte seiner Vorfahren, nämlich den Fall mit der Hagar. 1. Mose 16. Sie wissen, dass es ist die Hagar, als das angekündigte Kind ewig nicht kam, was Sarah und Abraham kriegen sollten. Da hat Sarah ihrem Mann gesagt, dann nimm dir doch diese Nebenfrau. Und dann wurde die Hagar tatsächlich schwanger und dann gab es zwischen den Frauen erst recht keinen Frieden mehr. Aber Sarah hatte sie da reingestürzt und dann hat sie die Hagar weggeschickt. Und mitten in aller menschlichen Schuld erfährt dieser Hagar dann diese mitleidsvolle Treue des heiligen Gottes und bezeugt das in 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er dir sein Mitleid. Und dieses Versprechen hat Gott seinen Kindern immer wieder gemacht. Zu dem Hiskia, diesem König, hat er in 2. Könige 20, Vers 5 gesagt, ich habe deine Tränen gesehen. Und der Psalmist schreibt im Psalm 56, Vers 9, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Psalm 56 sagt, Gott, ich weiß, du zählst meine Tränen. Keiner sieht die vielleicht, aber du zählst sie und du leidest mit mir mit. Und daher singen wir hier manchmal dieses Lied, keiner wird zu Schanden. Und da heißt es dann, glaube ich, in der letzten Strophe, darum will ich es wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, alle meine Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir aufs Herz zu legen, Achtung, der die Tränen zählt. Gott zählt deine Tränen. Und Gott hat versprochen, dass er bei seinen Leuten einmal endgültig alle Tränen abwischen wird. Ein Kind hat mal gesagt, Gott hat ein großes Taschentuch. Offenbarung 21, Vers 4 und 7, Vers 17. Er wird abwischen alle Tränen von den Augen seiner Kinder. Und dann diese überraschende Wendung in Vers 10. Nachdem Gott sein Mitleid bekundet hat, sagt er zu dem Mose, und so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägyptenland führst. Also wenn Gott dich ruft, dann zeigt er sein Mitleid, aber möglicherweise auch einen Auftrag, wie du mitwirken kannst, die Ursachen dieses Leides zu bekämpfen. Ist das nicht interessant? So wie Gott unser Leiden teilt, nimmt er uns auch mit hinein, die Leiden anderer zu teilen. Bist du dazu bereit? Und deshalb bekommt Mose jetzt plötzlich einen Auftrag. Bekommt Mose hier in Vers 10 diese ganz spezielle Berufung, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägyptenland führst. Das hat gesessen. Und was macht Mose? Mose schreckt erstmal zurück, Vers 11. Er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gottes Antwort kommt postwendend. Gott sagt, ich will mit dir sein. Verstehen Sie? Gott sagt, also Mose, ob diese Befreiungsaktion gelingen wird, das hängt nicht davon ab, wer du bist, sondern wer ich bin. Mose sagt, Herr, wer bin ich? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Also Gott hätte auf diese Frage von Mose, wer bin ich, auch ganz anders antworten können. Gott hätte sagen können, also Mose, ich habe viel in dich investiert, in deine ägyptische Ausbildung. Du sprichst deren Sprache, du kennst deren Sitten. Du kannst dich da am Hof bewegen. Du hast das intellektuelle Know-how. Das war sicher alles hilfreich, aber es war nicht kriegsentscheidend. Mose sagt, wer bin ich, dass ich das machen soll? Und Gott sagt, falsche Frage, ich will mit dir sein. Mose, wenn du diesen Auftrag erfolgreich durchführen willst, dann kommt es nicht darauf an, dass du deiner gewiss bist, sondern dann kommt es darauf an, dass du meiner gewiss bist. Damit sagt Gott nicht, dass unter Berufung auf ihn jeder Christ jeden Dienst wahrnehmen kann. Die Bibel macht das sehr deutlich und die Kirchengeschichte bestätigt es, dass Gott seine Aufträge schon gezielt vergibt. Und dass wir nicht eigenmächtig an uns reißen können, wozu wir gerade Lust haben, womöglich noch unter Berufung auf diese Stelle. Es kommt ja auf Gott an und nicht auf uns, also können wir alles machen. Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, hat gesagt, Gott macht den Mann für die Stunde und die Stunde für den Mann. So wie er Mose für diese Stunde gemacht hat und diese Stunde für Mose. Aber wenn Gott uns in eine Schlacht hineinwirft, und das wird hier deutlich, und wenn du zu ihm gehörst, wird er dich immer wieder in eine Schlacht hineinwerfen. Dann übernimmt er auch die letzte Verantwortung. Und dann kommt es nicht darauf an, dass du deiner gewiss bist, sondern dass du seiner gewiss bist. Und dem Mose verspricht Gott hier sogar in Vers 12 noch ein Bestätigungszeichen, aber das wird erst in der Zukunft greifen. Er sagt in Vers 12, das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Also ihr werdet hier wieder zurückkommen. Bis dahin wird noch einiges Wasser den Nil herunter oder herauf fließen. Es wird noch eine Menge passieren, aber du wirst wieder hier sein. Du wirst mit der ganzen Truppe wieder hier sein. Aber das ist erst in der Zukunft. Viel wichtiger ist jetzt für Mose etwas anderes. Und jetzt kommt's. Jetzt kommen jene Verse, die diesen Text berühmt gemacht haben. Jetzt kommen jede Verse, die Mose in dieser Situation mehr braucht als alles andere. Und damit kommen wir zum Höhepunkt und zum letzten Teil dieses Textes, Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, und da steht Jahwe im Hebräischen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Also Vers 13, diese Frage nach dem Namen, wie ist dein Name? Das ist die Frage nach dem Wesen. Das ist die Frage im Hebräischen nach der Persönlichkeit. Die Frage nach dem Namen ist die Frage nach dem Charakter. Und Gottes Antwort zeigt, genau die richtige Frage, Mose, genau die richtige Frage. Und Gott beantwortet sie, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. In den meisten Bibelübersetzungen steht da bei uns Herr mit vier Großbuchstaben, da wo Jahwe steht. Schauen Sie mal, Herr mit vier Großbuchstaben. Und wenn Sie eine englische Übersetzung haben, steht da The Lord, auch mit Großbuchstaben. Im hebräischen Original steht hier Jahwe. Und dieses Wort besteht aus vier Konsonanten. Und Sie müssen wissen, im Hebräischen sind die Konsonanten entscheidend, also die Mitlaute. Und dann werden die Selbstlaute, die Vokale da quasi dazwischen verteilt sozusagen. Das ist ein eigentümliches Kürzel, Jahwe, das Gott selbst dem Mose hier offenbart. Und noch mit diesem Zusatz, das ist mein Name auf ewig, unter dem ihr mich anrufen sollt. Und das zeigt uns ein drittes. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er seine Majestät. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er sein Mitleid. Und drittens, wenn Gott dich ruft, dann zeigt er dir sein Monogramm. Dann zeigt er dir sein Monogramm. Monogramm meine ich hier eine Buchstabenfolge. Eine Formel, die als Markenzeichen für eine Person steht. Und Gottes Monogramm ist Jahwe. Den Namen gab es vorher nicht. Und das betont Gott in 2. Mose 6, Vers 3 ausdrücklich nochmal. Den Namen gab es vorher nicht. 2. Mose 6, Vers 3. Ich bin erschienen, Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht offenbart. Und nun können Sie kommen und sagen, ja, aber wenn ich hier 1. Mose in meiner Bibel schaue, dann steht an einigen Stellen doch schon Jahwe, zum Beispiel im Schöpfungsbericht. Nun, das ist leicht zu erklären, weil der Autor, wahrscheinlich Mose selbst, die 5 Bücher Mose zusammengefügt hat, als das alles schon abgeschlossen war. Ich sage es mit einem ganz einfachen Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt 50 Jahre alt. Als Sie die Grundschule in Ihrem Ort damals besuchten, hieß die Straße, an der diese Grundschule lag, Brinkerstraße. Später hat man die Straße dann umbenannt in Angerstraße. Wenn Sie nun heute jemandem, der erst seit kurzem dort wohnt, erklären wollen, in welche Grundschule Sie damals gegangen sind, dann werden Sie sagen, ich war in der Grundschule an der Angerstraße, weil er die jetzt kennt, obwohl sie zu ihrer Zeit noch Brinkerstraße hieß. Und das nennt man Anachronismus. Das ist was ganz Normales, ganz Legitimes, einen Sachverhalt zu erklären. Zu ihrer Zeit hieß es noch Brinkerstraße, in der Zwischenzeit umbenannt in Angerstraße. Und jetzt kommt jemand und Sie sagen zu ihm, ich war in der Grundschule in der Angerstraße, obwohl sie damals noch Brinkerstraße hieß. Und genauso ist das hier, Anachronismus. Es ist denkbar, dass Mose, als er alle Informationen zusammenstellte, auch im Schöpfungsbericht teilweise schon von Jahwe schreibt, obwohl der Name damals noch nicht offenbart war, um zu zeigen, das ist derselbe allmächtige Gott, der sich schließlich in 2. Mose 3 als Jahwe offenbart hat. Ist doch interessant. Und jetzt müssen wir aber herausbekommen zum Schluss, was so besonders an diesem Namen ist und wie wir ihn verstehen sollen. Das entscheidende Verb, was hier steht, im Hebräischen ist Ehye. Und das heißt so viel wie sein. Also im Englischen to be. Und da sind sich die meisten Ausleger einig, Ehye ist hier am besten in Futur zu übersetzen, also Zukunft. Ich werde sein. Weiter. Wo taucht das zum ersten Mal in diesem Kontext auf? Nicht erst in Vers 14, sondern schon in Vers 12. Schauen Sie hin. Da sagt Gott, ich will sein und fügt hinzu, mit dir. Ich will mit dir sein. Ich will bei dir sein. Ich werde da sein. Und das drängt dazu, es auch nun in Vers 14 in dieser Weise zu verstehen. Wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, dann heißt das, im Blick auf Vers 12, ich werde da sein. Das ist, was ich sein werde. Ich werde da sein, das ist, was ich sein werde. Und beides im Futur, also in der Zukunftsform, das heißt in alle Ewigkeit. Ich werde da sein, das ist, was ich sein werde, und zwar in alle Ewigkeit. Und daraus folgt dann Vers 14b, ich werde da sein, hat mich zu euch gesandt. Ich werde da sein. Und daraus wird dann in Vers 15 dieses Monogramm mit den 4 Buchstaben gebildet, diese Kurzfassung, die es bis dahin noch nicht gab, Jahwe. Und Jahwe ist sprachlich ganz offensichtlich eine Kurzfassung dieser selben Aussage und bedeutet dann ebenfalls, ich werde da sein. Ich werde da sein. Verstehen Sie, was hier geschieht? In diesem Monogramm schenkt Gott seinen Leuten, reduziert auf diese Kurzformel, diese große Verheißung. Ich werde da sein, ich werde bei euch sein, ich werde euch nicht mehr verlassen. Und immer wenn sie diesen Namen nennen, immer wenn sie dieses Monogramm aussprechen, werden sie an Gottes Versprechen erinnert. Ich werde da sein. Denn nur Gott kann ja definieren, wer Gott ist, und Gott definiert es hier. Gott schenkt sich seinen Leuten in diesem Monogramm, das eine große Verheißung gewissermaßen zusammenbringt in diesen 4 Buchstaben. Ein Riesenversprechen in einem kleinen Monogramm, in 4 hebräischen Konsonanten. Wie viel Liebe. Wie viel Liebe so ein Monogramm transportieren kann, das sehen wir auch an den Eltern jenes temperamentvollen amerikanischen Mädchens, das irgendwann in den 60er Jahren ein College, ich denke in Kansas war das, ein College in Kansas besuchte. Ein fröhliches Mädchen mit einem schwer auszusprechenden Namen, der ihre Mitschüler stutzen ließ. Wissen Sie, wie die hieß? Die hieß Vinitia. Also die hieß nicht Shirley, die hieß nicht Linda, die hieß nicht Patricia, sondern sie hieß Vinitia. Wie kommen Eltern auf so einen Namen? Dahinter stand eine berührende Geschichte. Dieses Mädchen war adoptiert worden. Und die Eltern wollten ihr einen Namen geben, der ihr jederzeit sagte, wie geliebt sie war. Sie sollte als adoptiertes Kind jederzeit wissen, wie sehr sie von ihren Eltern geliebt ist. Und darum entschieden sich die Eltern für diese Kurzfassung, für dieses Monogramm. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland erlaubt gewesen wäre. Wie Nitya. Und wissen Sie, was das aufgelöst heißt? We need you. Wie Nitya. We need you. Wir brauchen dich. Das war zusammengedrängt im Namen ihrer Tochter. Und immer wenn sie jetzt nach ihrer Adoptivtochter riefen, klang darin diese liebevolle Botschaft mit: We need ya. We need you. Du bist unsere wunderbare Tochter, die wir von Herzen lieben. Die liebevolle Macht eines Monogramms. Und so hat Gott sich selbst dieses Monogramm, diesen Namen gegeben. Gott selbst hat uns diesen Namen geschenkt, ihn damit anzurufen. Yahweh, ich bin bei dir. Sodass immer, wenn wir Gott damit anrufen, dieses Versprechen mitschwingt, mitklingt, dass er für uns da ist und dass er auf ewig bei uns bleiben wird. Wenn Gott dich ruft, dann zeigt er dir seine Majestät, dann zeigt er dir sein Mitgefühl und dann zeigt er dir sein Monogramm, Yahweh. Und deswegen war das ein großes Missverständnis, dass einige Juden, die das gut meinten, zwischenzeitlich diesen Namen am liebsten nicht mehr aussprechen wollten, weil er ja so heilig sei. Aber Gott will ja mit diesem Namen gerade angerufen werden. Und überall, wo Yahweh stand, haben diese Juden dann einfach eine andere Gottesbezeichnung gelesen, nämlich Adonai. Adonai heißt auch Herr. Und immer wenn im Text Yahweh stand, haben sie Adonai gelesen. Und das markierten sie, Achtung, indem sie die Vokale von Adonai in die Konsonanten von Yahweh reingesetzt haben. Sie haben es einfach vermischt. Sie haben die Selbstlaute von Adonai in die Mitlaute von Yahweh hineingesetzt. Und das haben dann einige als Jehova gelesen. Daher kommt der Name Jehova. Und sie haben gedacht, mit diesem Namen Jehova hätte Gott sich vorgestellt, was aber nie der Fall war. Also schon der Name der Zeugen Jehovas ist ein einziger Irrtum. In unseren Bibeln steht da meistens Herr mit 4 Großbuchstaben. Als Übersetzung von Yahweh. Aber wir sollten uns immer daran erinnern, dass Yahweh kein Titel ist, kein Titel, sondern vielmehr. Yahweh, ein sehr persönlicher Eigenname, mit dem Gott sich uns geschenkt hat. Mit einer persönlichen Botschaft. Ich bin da, für immer, für dich. Und es sollte uns nicht verwundern, dass auch der Herr Jesus diesen Namen für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Das wird vor allem im Johannesevangelium deutlich. Sie erinnern sich, wenn Sie die Bibel etwas kennen, wo Jesus sich offenbart mit den Ich-Bin-Worten. Ego imi, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wissen Sie, ego imi, ich bin, ist die Übersetzung von unserem Vers 14. Ich bin, der ich bin. Und damit sagt der Herr Jesus in größter Klarheit, ich bin Gott. Was der Vater in 2. Mose 3 von sich sagt, das gilt in vollem Umfang auch für mich. Ich bin Gott. Und nirgendwo hat der Jesus das mehr zugespitzt als in Johannes 8, Vers 58. Da sagt er nicht nur, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern da sagt er einfach ganz absolut, ich bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist ein glasklares Zitat aus unserem Text. Und Jesu theologischen Gegner haben das sofort verstanden. Deswegen heißt es im nächsten Vers, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Das ist die Todesstrafe wegen Gotteslästerung. Sie haben es sofort verstanden, das Ego in mir, was Jesus dort auf sich anwendet, ist genau dieses Wort aus 2. Mose 3. Und daran, ihr Lieben, sehen wir zum Schluss noch einmal, der Gott von Mose ist auch unser Gott. Dieser Gott hier ist unser Gott. Gott Vater und unser Herr Jesus Christus. Und darum kommt uns dieser Text so nahe, den wir heute miteinander studieren durften. Und du darfst das für dich persönlich hören, wenn Gott dich ruft, dann zeigt er dir erstens seine Majestät. Und die Frage ist, ehrst du ihn? Betest du ihn an? Ist dir klar, dass du vor diesem majestätischen Gott nur bestehen kannst, wenn Jesus dein Retter ist? Und dann zeigt dir Gott, wenn er dich ruft, auch sein Mitleid. Und das heißt, du bist nicht allein gelassen in deinen quälenden Fragen. Du bist nicht allein gelassen mit deinen Tränen. Du bist dann nicht allein gelassen mit deiner manchmal überbordenden Sorge. Denn dieser Gott, der dich ruft, der hat auch für dich sein Monogramm offenbart. Der hat auch für dich diese riesengroße Verheißung in diesen einen Namen gepackt. Jahwe, ich bin da und ich werde immer für dich da sein. In Jesus hat der Vater bewiesen, dass das auch für dich gelten soll. Dass auch du gerufen bist, wie er damals den Mose gerufen hat, hier in Vers 4. Mose, Mose. Und die Frage ist, ob du ihm antworten wirst, wie der Hirte in Midian: Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Oder ob du zu jenen Zeitgenossen gehören willst, die der alte Bischof Hermann Betzel so eindringlich einmal angesprochen hat, als er sagte: Dann geht er dir nach an dein Bett. Ob du wohl abends einmal an ihn denkst. Du bist müde und ziehst dich aus, legst dich hin, liest noch einen kurzen Roman, machst die Lampe aus und vergisst ihn, der dich geliebt hat. Und dann bleibt er an deinem Bett und rüttelt dich nachts nochmal wach und fragt, ob du ihn bitten willst um seine Liebe. Aber du drehst dich um, nimmst eine Tablette, um wieder schlafen zu können. Und dann stehst du wieder auf für deinen vollen Arbeitstag. Und irgendwann auf der Höhe des Tages lässt er dich einmal dein Herz spüren und fragt, ob du nicht einmal nach ihm fragst, ob du nicht einmal ihn bitten willst: Herr, nun komm. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du nicht aufhörst zu rufen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gelassen hast. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in dieser Welt wirkst, Herr Jesus, und dass du immer noch deinen Heilandsruf laut werden lässt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Ach Herr, danke. Danke, dass viele von uns diesen Ruf hören und antworten durften. Lass doch vielen noch das Herz aufgehen, wenn sie das hören von deiner Liebe, von deiner Nähe. Lass sie, wie wir, erzittern vor deiner Majestät. Lass sie berührt werden von deinem Mitleid, Herr. Ach, wir brauchen dich so sehr. Und wir loben dich, heiliger, allmächtiger, ewiger Gott, dass du dich uns in deinem Wort so deutlich zeigst und dass du auch mit dem, was du damals dem Mose geschenkt hast, heute noch zu uns redest. Du lieber, heiliger, allmächtiger Gott. Amen.